Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
Chip and Charge, der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert auf meinsportpodcast.de.
Wir sind in einer Woche zwischen Wimbledon und Olympia. Die ganz großen Turniere fanden nicht statt, obwohl ein 500er Turnier in Hamburg dabei war, die Hamburg European Open. Von denen wollen wir heute ein bisschen genauer berichten. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Chip in Charge, dem Tennis Talk auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Andreas Thies, natürlich wieder mit dabei Philipp Joubert. Hallo Philipp.
Hallo Andreas.
Jetzt habe ich natürlich erstmal alle Leute angeteasert mit den ganzen Turnierrückblicken etc. und dass wir vielleicht noch über Olympia sprechen wollen. Aber heute wollen wir uns 60 Minuten eigentlich einem Thema widmen, wofür wir eigentlich dann uns auch getroffen haben 2014. Heute soll es dann um die ganz große Liebe gehen. Gael Monfils und Elina Svitolina haben geheiratet am Wochenende und Elina Svitolina hat den Namen von Gael Monfils angenommen. Sie heißt jetzt Elina Monfils. 60 Minuten jetzt das Beste von dieser Hochzeit. Ist das nicht toll?
Ich meine, du bist jetzt ja quasi der Liebesdoktor von der Bravo, ne?
Ja, also, genau.
Das sollte dir ja eigentlich gelingen, das zu analysieren. Also, ich glaube, da gibt es einiges. Also, wie war ihr Kleid?
Ja.
Er war sehr schick angezogen.
Die Gäste.
Die Eltern sind alle erstaunlich klein, dafür, dass sie so große Kinder haben. Vor allem Gael Monfils. Was ist uns noch aufgefallen?
Die Gäste, Joe Wilfried Tsonga war hervorragend gekleidet, auch Gilles Simon. Richard Gasquet hatte diskutierenswertes Schuhwerk an, aber sonst waren die komplette Truppe dabei, vom Davis Cup Team auch.
Ja, und natürlich wirklich, dass sie seinen Namen angenommen hat. Das ist natürlich immer ein ganz großes Ding von Paaren. Aber eigentlich geht es so schlecht jetzt nicht von den Lippen. Elina Monfils passt schon, oder?
Das passt schon, ja. Wann hatten wir denn die letzte große Tennis-Ehe? Waren das Connors Everett? Nee, dazwischen hatten wir doch noch was, oder?
Ja, Agassi Graf.
Ach ja, oh Gott.
Das habe ich ja schon. Roger Federer, auch eine durchaus prominente Tennisspielerin geheiratet.
Genau. Siehst du, du bist in diesem Gossip-Thema, bist du viel besser drin als ich.
Das ist dann das Praktikum bei der Bunden, ne?
Ja.
Jetzt eben quasi das Äquivalent zu Bravo zu haben.
Ja.
Ich meine, vielleicht heiraten ja noch Berrettini und Tomjanovic.
So sieht's aus. Also da könnte noch einiges gehen und Wesley Kohlhoff und Julia Görges vielleicht irgendwann. Also die Sachen sind unendlich, unerschöpflich könnte man das nennen. Vielleicht gibt es auch nächste Woche bei Olympia wieder das ein oder andere Tennispaar, was da rauskommt. Weil wie gesagt, bei Roger Federer und seiner Frau waren es ja auch Olympia 2000 in Sydney. Und ja, mal gucken, was da passiert. Es ist auf jeden Fall, wir werden jetzt nicht 60 Minuten über die Hochzeit von Gael Monfils und Elina Monfils sprechen. Wir werden natürlich über die 6 Turniere, die bei Herren und Frauen in der letzten Woche stattfanden, sprechen. Und ja, wir müssen über ganz viele Absagen sprechen für Olympia.
Genau, unser News-Teil heute quasi gefüllt mit einem Namen nach dem anderen, den wir vorlesen. Die rausziehen, was waren es jetzt am Ende? Akkumuliert irgendwie 23 von 50 Top 50 Spielern, die abgesagt haben. Bei den Herren, bei Damen ist es nicht ganz so auffällig, aber auch da durchaus bekannte Namen, die rausgezogen haben, kann uns natürlich in dem Covid-Jahr alles auch nicht wundern und wir wissen auch, Tennis steht zumindest nicht bei allen Spielern und Spielerinnen auf demselben Level wie Grand Slam-Turniere, aber es fällt dann natürlich schon auf im Gegensatz zu anderen Sportarten. Ich meine, wir werden keine Absagen in der Leichtathletik, im Schwimmen oder im Bogenschießen erleben, auch wenn ich da jetzt kein Experte bin, traue ich mich vorauszusagen, dass das nicht in derselben Häufigkeit passieren wird.
Nee, das glaube ich auch nicht. Schade, weil das Tennisturnier eigentlich in den letzten Jahren und Jahrzehnten immer ganz gute Schlagzeilen geliefert hat und ganz gute Turniere geliefert hat. Man denke nur an 2004 Athen zurück, zum Beispiel mit Schüttler und Kiefer und wie gesagt 2000 Sydney. Und ja, Roger Federer hat unter anderem abgesagt. Darüber sprechen wir dann im letzten Teil und über das Karriereende von Timea Baczynski. Aber als erstes wollen wir über die Turniere bei den Männern sprechen. Und da ich letzte Woche in Hamburg vor Ort war, werden wir uns so ein bisschen genauer um das Turnier in Hamburg, die Hamburg European Open, kümmern, zusammen mit den beiden anderen Herrenturnieren. Das als erstes gleich hier bei Chip in Charge, dem Tennis Talk auf meinsportpodcast.de.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Hamburg, Bostad und die Hall of Fame Open in Newport. Das waren die Turniere in dieser Woche, in dieser ja, Sandwich-Woche zwischen Wimbledon und Olympia, die gespielt worden sind. Hamburg hatte ja letzte Woche dann schon das Frauenturnier, was so ein bisschen im Abseits stattfand, als wir darüber gesprochen haben, dass Wimbledon noch lief. Und in dieser Woche war dann das 500er-Turnier der Hamburg European Open. Stefanos Tsitsipas war quasi der Hauptstar in diesem Turnier. Er hat das Turnier aber nicht gewonnen. Pablo Carreño Busta hat das Turnier gewonnen. Erstmal, Philipp, können wir darüber sprechen, dass der Termin nach wie vor für die Hamburg Open nicht so richtig gut ist. Mit Stefanos Tsitsipas hatte man wirklich einen richtig großen Spieler dabei, aber ansonsten für ein 500er Turnier, es wurde guter Sport geboten. Ich war die ganze Woche da, aber insgesamt von den Namen her, das hätte auch noch besser laufen können, aber zwischen Wimbledon und Olympia da ein gutes Feld aufzubauen, das ist halt auch einfach unglaublich schwierig.
Ja, ich glaube, Dominic Thiem hätte ja ursprünglich auch noch gespielt. Ja. Das wäre natürlich auch noch ein ziemlicher Knaller gewesen. Und das Turnier hat dahingehend natürlich ein bisschen Glück, dass es unglaubliches Renommee hat. Es ist eines der größten Sandplatzturniere der Welt immer noch, was den Ruf angeht. Und ich glaube, wenn man jetzt jemanden wie Carreño Busta fragt, der das gewonnen hat, der wird sich sehr freuen, dass er den Titel in Hamburg gewonnen hat. Ich meine, da stehen nun wirklich ganz große Namen in der Siegerliste. Aber trotzdem hat es das Pech, dass eben wirklich eher Leute hinkommen, wie zu jedem anderen 500er-Turnier auch oder vielleicht sogar ein klein bisschen weniger. Einfach dadurch, wo es mittlerweile im Kalender gelandet ist. Und es scheint ja jetzt nicht mehr bedroht zu sein, so wie es ab und an auch den Eindruck gemacht hat über die letzten 15 Jahre. Und trotzdem ist es wahrscheinlich sehr schwierig, so ein bisschen seine eigene Position zu finden, gerade natürlich in einem Jahr wie jetzt, wo wir neben Olympia auch noch so ein kleines Ding namens Covid haben, ist schon eher unglücklich gelaufen und ich denke, sie müssen wahrscheinlich zum Beispiel darauf hoffen, dass jemand wie Casper Ruud zu einem veritablen Star in den nächsten Jahren wird und sagt, ach, ich bin so gut auf Sand, ich gewinne die French Open, spiele dann aber nach Wimbledon auch nochmal auf Sand. Das kann ich mir vorstellen, wäre noch so eine Lösung, um große Namen ganz an sich zu binden, es sei denn, Dominic Thiem will das wirklich die nächsten Jahre machen, aber ja, ein bisschen Pech für ein Turnier, was, wie gesagt, immer noch eigentlich einen enormen Ruf hat.
Dominic Thiem musste verletzungsbedingt absagen, er ist für 2 Jahre verpflichtet, also auch nächstes Jahr soll er dabei sein. Du hast es gesagt, über Casper Ruud sprechen wir gleich noch, weil er hat Bostad gewonnen. Das wäre so einer, der ein Zugpferd werden könnte in den nächsten Jahren. Ansonsten haben wir sehr, sehr viele bekannte Spieler gesehen. Pablo Carreño Busta war dabei, Benoit Paire, der jede Woche spielt, sich jede Woche darüber auslässt, dass er keinen Spaß hat, aber trotzdem jede Woche antritt. Nicolas Basilashvili, der hier auch schon gewonnen hat. Filip Krajinovic war an 6 gesetzt, auch die deutsche Elite außerhalb von Alexander Zverev war dabei, mit Jan-Lennard Struff unter anderem. Dominik Köpfer war auch mit dabei. Also prinzipiell, man musste es so ein bisschen suchen, aber es gab so 1-2 Tage, wo ich gedacht habe, boah, wie möchte man das jetzt dann auch noch den Zuschauenden schmackhaft machen? Vor allen Dingen, weil die Preise relativ gepfeffert waren. Ich habe von Leuten gehört, die am Mittwoch relativ weit hinten gesessen haben, die für ein Tagesticket dann 50 Euro gezahlt haben. Gut. Ein Fußballticket kostet auch 50 Euro, aber dann brauchst du auch so 1-2 Namen, die du dann verkaufen kannst und das ging nicht jeden Tag. Was allerdings mitgespielt hat, das war das Wetter. Jeden Tag hatten wir wirklich gutes Wetter, wir hatten glaube ich nur 1-2 kleinere Regenunterbrechungen, beziehungsweise dass das Dach ausgefahren werden musste und insgesamt glaube ich können wir sagen, waren die Veranstalter zufrieden. Am Finaltag sind 3.500 Zuschauer vor Ort gewesen. Der beste Tag war der Samstag mit 3.600 Zuschauern und insgesamt hätten 4.000 Tickets am Wochenende verkauft werden können, 3.500 dann in der Woche. Das wurde nicht ganz erreicht, aber trotzdem war die Stimmung richtig gut. Pablo Carreño Busta hat das Turnier gewonnen im Finale gegen Filip Krajinovic. Carreño Busta eigentlich nicht unbedingt der Sandplatz-Spezialist. Wir haben häufig schon darüber gesprochen, dass er sich wohl eher wohlfühlen sollte auf Hartplatz. Er hat ja schon und richtig gute Ergebnisse auf Hartplatz gehabt. Und Pablo Carreño Busta, eigentlich dann auch einer, der in den Top 10 schon fast zu Hause war, ist, Hat seinen ersten 500er-Titel geholt. Ansonsten vorher nur 250er-Titel. Im Finale, wie gesagt, gegen Filip Krajinovic. Vorher gegen Federico Del Bonis. Im Viertelfinale gegen Dusan Lajovic. In der zweiten Runde gegen Carlos Tabernér. Ja, in der ersten Runde hatte er freilos. Und Karenio Busta, sein erster 500er-Titel, kommt spät.
Vor allem, wenn man bedenkt, vierfacher Viertelfinalist bei Grand Slams, zweimal ein Halbfinale erreicht, jeweils bei den US Open. Also Spieler, die so eine Bilanz haben, haben häufiger schon noch den einen oder anderen 500er-Titel obendrauf. Natürlich, die sind so ein bisschen gebunkert worden in den letzten Jahren von einigen Spielern, jetzt vor allem innerhalb der letzten 18 Monate von Andrei Rublev. Aber es ist schon überraschend, da würde ich dir recht geben. Man würde bei seiner Karriere erwarten, dass er am Ende irgendwie 15 bis 20 Titel stehen hat und schon 2, 3 oder so hier aus der Riege von Erfolgen. Und es zeigt natürlich, dass es bei ihm häufig schon ein Auf und Ab ist. Er ist jemand, der teils richtig gute Phasen in der Saison drin hat, dann aber auch mal für 2, 3 Monate abtaucht. Und das tendiert er dann zu tun, wenn er durchaus auch mal Chancen hätte, solche Turniere zu gewinnen. Und ich meine, er spielt ein super Jahr, müssen wir auch einfach sagen. Er ist im Moment die Nummer 16 im Race, hat durchaus noch eine kleine Chance, wieder am Ende des Jahres auf den Zug zu den ATP-Finals aufzuspringen. Und es ist beeindruckend, was er hinbekommt. Und dazu gehört dann eben auch so ein Turnier zu gewinnen. Und wirklich von seinem Standing her ist er, würde ich sagen, ein würdiger Sieger für ein 500er-Turnier. Und er wird sich, wie gesagt, freuen, dass er durchaus einen 500er mit einem großen Namen mitgenommen hat. Gibt ja hier auch den einen oder anderen spanischen Sieger, zum Beispiel schon in der Vergangenheit.
Ja, es gibt den einen oder anderen eher unbekannten Spieler, der auch mal in Hamburg gewonnen hat. Aber wir können einfach mal gerade darüber sprechen, warum er eigentlich dann eher als Hartplatz-Spezialist gilt, denn als Sandplatz-Spezialist. Die ganz großen Erfolge hat er nämlich auch nicht auf Sandplatz gefeiert. Warum ist es denn so, dass er eher auf den Hartplätzen zu Hause sein könnte, sollte, müsste?
Ich glaube, das hat er gemeinsam mit dem Typen, der einen Platz vor ihm im Race steht, ist Roberto Bautista Agut, der ist 15 in diesem Jahr. Ich denke, beide schätzen an den Hardcourts A, dass der Ball häufig nicht ganz hoch abspringt und B, dass sie sehr konsistenten Absprung des Balls bekommen. Denn beides sind ja durchaus Spieler, die in einen hohen Rhythmus gehen können, die in der Lage sind, den Gegner zu treiben, einen Court zu öffnen, aber die jetzt nicht so Überathleten sind, wie die besten Sandplatzspieler sind, noch sind sie jetzt so die variabelsten oder geschicktesten, die ja auch häufig tendieren oder zu tendieren, sehr gut auf dem Sand zu sein. Und so sind sie so ein bisschen diese klassischen Spieler, die wir über die letzten Jahre gesehen haben, eben in der Lage, einen sehr konsistenten, rhythmischen Ball zu schlagen, Courts zu öffnen, aber jetzt eben nicht mit so viel Einfallsreichtum oder mit ausgezeichneter Athletik. Und das sind so von der Tendenz her Spieler, die sich eben auf dem Hartplatz am wohlsten fühlen. Das ist bei ihm auch der Fall. Ich glaube, er mag es auch durchaus, wenn es ein bisschen schneller ist, gerade weil er dann ja mit der Rückhand so viel anrichten kann. Ich meine, die Winkel, die er da gehen kann, da halten wirklich die allerwenigsten mit. Er ist manchmal ein bisschen wackelig irgendwie auf der Vorhand oder auch wenn es nach vorne geht. Aber er kann dann eben auch, wenn er diesen Rhythmus finden, in so Phasen reinkommen. Und das zahlt sich dann häufig auf dem Hardcourt am meisten aus. So, wir müssen sagen, immerhin zweimal hat er schon das Viertelfinale bei den French Open erreicht. Es ist jetzt also nicht so, dass er nichts könnte, aber er ist auf dem Hardcourt definitiv gefährlicher als auf dem Sand.
Verstehen wir uns nicht falsch. Er hat jetzt 3 Turniere auf Sand gewonnen, 3 Turniere auf Hartplatz und er hat auch schon das eine oder andere Finale erreicht auf dem Sandplatz. Aber es ist halt so, wir trauen ihm dann auch noch eine ganze Menge zu auf dem Hartplatz, während man anderen Sandplatz-Spezialisten vielleicht nicht so viel auf Hartplatz zutraut. Wir sprechen gleich noch über Casper Ruud, der genau dieses Problem hat. Der ist jetzt kein Spanier, aber der hat genau dieses Problem im Moment dann auf dem Hartplatz. Aber Pablo Carreño Busta hat das Turnier gewonnen und er hat es dann im Finale gewonnen gegen einen Spieler, der mir einen richtig guten Eindruck hinterlassen hat, auf mich jedenfalls, Filip Krajinovic. Krajinovic hat dieses Finale erreicht durch einen 6-4, 6-2 gegen Laszlo Gero. Und im Viertelfinale hat er vielleicht das Match der Woche gespielt gegen Stefanos Tsitsipas. 3-6, 6-1, 6-3. Super Stimmung auf dem Center Court am Freitagnachmittag. 3.500 Zuschauer waren dann auch noch da. Krajinovic übernahm nach dem ersten Satz dieses Match und hatte in der zweiten Runde schon gegen Philipp Kohlschreiber ein richtig gutes Match. Musste dort auch über 3 Sätze gehen und musste auch in der ersten Runde gegen Daniel Altmaier er über drei Sätze. Also er musste eine ganze Menge tun, aber er hat hier einen sehr überzeugenden Auftritt hinterlassen. Und was mich beeindruckt hat, ist, wie solide er spielen kann. Das ist vielleicht nicht immer zu 100% überragend oder dass man denkt hier, der hat den einen Schlag, der einem die Ohren wegbläst oder die Augen öffnet. Aber was er macht, ist toll. Und die Rückhand war in dieser Woche dann so ein bisschen sein Schlag, der ihm ja so das eine oder andere Match auch gerettet hat.
Und es ist erstaunlich, ich habe dann auch gerade mal, während du gesprochen hast, geguckt und wo ist der Embrace? Er ist auf Platz 40. Und irgendwie ist er immer da zu finden. Ja, ist ja jemand, der durchaus einen guten Karrierestart hatte, dann abgerutscht ist, dann damals ja auch mit dem Erreichen des Finals in Paris-Bercy bei dem Masters-Turnier nochmal nach oben gespült worden ist und sich seitdem so im Ranking immer zwischen 30 und 70 hält. Und er schafft nie so ganz den Sprung nach oben, aber er fällt im Moment auch nicht mehr so richtig raus. Und es ist einfach so, dass er ein paar Mal im Jahr eine Woche hat, wo dieses solide Tennis zusammenkommt. Und ich finde, das stimmt schon, die Rückhand ist für ihn der beste Schlag. Und dann kommt das alles zusammen und dann hat er ein tolles Resultat. Und dann gibt es aber eben auch Phasen, wo er total untertaucht, wo man nicht viel von ihm mitbekommt, wo er frühe Niederlagen drin hat, wo er dann auch in der Lage nicht unbedingt ist, die Nerven zu halten oder Matches irgendwie über die Ziellinie zu bekommen. Und ich glaube, in dem Kontext muss man dann eben auch seinen Sieg gegen Tsitsipas sehen. Über den sprechen wir gleich noch, kann mir vorstellen, der hat vielleicht auch schon ein Viertelauge Richtung Olympia gerichtet, hat hier trotzdem natürlich versucht, das Match zu gewinnen. Und für jemanden wie Krajinovic, der eben dazu tendiert, ab und an ja, solche Gelegenheiten herzuschenken, ist das natürlich ein Riesensieg einfach gewesen. Und er hat, immer wenn ich ihn sehe, denke ich, hat er die Möglichkeiten, um weiter nach oben zu kommen. Aber dann taucht er eben auch nur dreimal im Jahr in so einer Situation auf und zweieinhalb Mal davon gibt er dann auch noch die beste Gelegenheit her und verliert vielleicht ein Match, was er nicht verlieren sollte. Und soweit ich weiß, ist er ziemlich eng mit Novak Djokovic, trainiert auch viel mit dem, ist natürlich jetzt auch nicht der schlechteste Trainingspartner. Dann hat er sich auch so die Art abgeguckt, wenn er richtig gut spielt, dass er dann kaum Fehler macht. Und das ist ja die hohe Kunst des Tennis. Aber er kriegt es nicht ganz so häufig hin wie Novak Djokovic.
Filip Krajinovic hatte hier das Finale erreicht. Es lag nicht daran, dass Stefanos Tsitsipas in irgendeiner Weise bocklos war oder so. Stefanos Tsitsipas hat am Sonntag, am Finalsonntag, noch auf der Anlage in Hamburg trainiert. Also es war nicht so, dass er in irgendeiner Weise einen Flieger kriegen musste und möglichst schnell aus Hamburg raus wollte. Das Wetter war bombastisch die gesamte Woche in Hamburg. Also da, glaube ich, können wir sagen, da kann man einen Haken dran machen. Er hat schon allen Effort gegeben, den er haben wollte, aber er war grumpy in diesem Viertelfinale gegen Filip Krajinovic, bekam drei Verwarnungen wegen Zeitüberschreitung, das ist beim zweiten Mal und beim dritten Mal jeweils mit dem Verlust des ersten Aufschlages behaftet und er bekam eine Coaching-Verwarnung. Hinterher hat er dann auch gesagt, Mensch, Leute, gebt das Coaching doch frei, Tennis ist eine der ganz wenigen Sportarten, wo man nicht gecoacht werden kann, warum eigentlich nicht? Und die Diskussion können wir ja gerne führen. Stefanos Tsitsipas war allerdings sehr, sehr grumpy, aber dieses Thema mit dem Coaching, das hat er Zeit seiner Karriere schon. Also Apostolos, wie viele Verwarnungen der schon bekommen hat, beziehungsweise sein Sohn dafür.
Ja, auch gerade gesehen, ich glaube, heute hat er die Diskussion wieder losgetreten.
Ja, genau. Ne?
Es ist so eine dieser klassischen Diskussionen im Tennis, die macht für diejenigen Sinn, die in einer bestimmten Position sind. Und das sind diejenigen, die oben sind und die große Teams haben und die sich Coaches leisten können, die sich ganze Coaching-Teams leisten können. Die macht viel weniger Sinn für diejenigen, die nicht mal einen Coach haben. Denn dann ist es irgendwann zwei oder drei oder vier gegen einen oder zumindest die Brainpower von drei plus ein Spieler oder Spielerin auf dem Court. Und das ist ein bisschen das Problem der ganzen Sache und ich denke auch der Hauptgrund, warum es noch nicht eingeführt worden ist. Aber es ist natürlich an sich eins dieser wunderbaren Themen für, wenn sie denn jetzt kommt, die PTPA, diese Professional Tennis Players Association, dann wäre das sicherlich eins der Themen, was sie aufbringen können. Aber ich würde vermuten, dass er da nicht so viel Rückhalt im Tennis bekommt, wie er das jetzt vielleicht aus seiner aktuellen Position annehmen würde. Denn wäre ich die Nummer 117 der Welt, dann hätte ich keinen Bock, gegen ihn und sein ganzes Team anzutreten. Es würde mir schon reichen, gegen ihn anzutreten. Und glaube, da ist er auf dem einen Auge ein bisschen blind, aber gut, vielleicht liege ich da auch falsch und eigentlich will das ganze Tennis das haben, das gecoacht werden kann.
Das würde mich allerdings wirklich auch interessieren, ob das wirklich so gewünscht ist von allen. Also ich habe es in der Tennis-Bundesliga gesehen, da wird ja auch dann gecoacht, da steht ja der Coach beziehungsweise am Rand beziehungsweise auf der Bank, ähnlich wie beim Davis Cup. Beim Davis Cup haben wir es auch. Und bei der ATP beziehungsweise WTA Tour haben wir diese Diskussion nach wie vor. Und ja, ein spannendes Thema auf jeden Fall. Stefanos Tsitsipas hat hier in der zweiten Runde gegen Dominik Köpfer mit 7-6, 6-3 gewonnen. Auch schon ein sehr, sehr stimmungsvolles Duell. Ich würde gerne noch über zwei Namen sprechen, die wir auf Sand bzw. in diesem Jahr sehr häufig gesehen haben. Laszlo Djere, der hat hier das Halbfinale erreicht. Und von dem habe ich alle Matches gesehen. Also das gegen Jan-Lennard Struff, das gegen Thiago Sajbuc-Wild und das gegen Nicolas Basilashvili. Das gegen Filip Krajunovic habe ich dann auch noch gesehen. Und in all diesen vier Matches ist mir eins von Laszlo Djere nachhaltig in Erinnerung geblieben, wie leicht er Tennis aussehen lässt. Er ist kein Weltklasse-Spieler, er gehört zur erweiterten Weltspitze, aber er hatte schon diverse Erfolge auf Sand. Und wir haben vor 2 oder 3 Jahren über sein Coming-out da damals gesprochen, als er in Rio gewonnen hatte. Laszlo Djere hat ein so leicht wirkendes Tennisspiel, dass es ein Genuss ist, ihm zuzugucken.
Ja, finde ich auch technisch sehr feiner Spieler. Wirkt natürlich manchmal so ein bisschen wie so ein Leichtgewicht. Ist jetzt natürlich nicht der Fall. Ich meine, er würde alle von uns wie Leichtgewichte aussehen lassen. Aber so in dem Kontext wirkt er manchmal so ein bisschen, als wenn er ja eben nicht der herausragende, absolute Weltklasse-Athlet ist, wie es zum Beispiel ein Tsitsipas ist, sondern eben einfach nur ein sehr, sehr guter Leistungssportler, und ich glaube, daran beißt er sich manchmal auch ein bisschen die Zähne aus, aber er ist natürlich jemand, der eben gerade auf diesen Sandplatzturnieren der zweiten Kategorie, und dazu würde ich mal so diesen Südamerika-Swing, aber eben auch das, was nach Wimbledon passiert, da denke ich, ist er ganz zu Hause. Und da würde er, ich glaube, 2 Titel hat er, und da würde er wahrscheinlich noch 3, 4, 5 von denen mitnehmen über die nächsten Jahre, und ich gehe auch davon aus, eine durchaus erfolgreiche Karriere haben. Und man ist der nächste Spieler, der ja auch aus Serbien kommt. Ich glaube, er hängt nicht ganz so eng mit dem ganzen Djokovic-Clan und allen um Djokovic herum ab, aber ja, er ist jemand, der eben, du hast ja schon gesagt, der wirklich sehr schön Tennis spielen kann, der technisch sehr fein ist, der aber vielleicht noch ein klein bisschen untergeht gegen viele andere und vielleicht eher was für die Feinschmecker und Feinschmeckerinnen ist.
Wenn ihr die Möglichkeit habt, Laszlo Djere-Matches zu gucken, tut es, weil es sieht wirklich ästhetisch sehr, sehr schön aus. Ästhetisch nicht ganz so schön aussehen tut der Ballwurf von Federico Delbonis, bei dem man zwischendurch immer auch ein bisschen die Angst hatte, dass sich einer der Bälle bei seinem Ballwurf im Dach verfängt. Der hat allerdings hier auch das Halbfinale erreicht. Und Federico Delbonis hat ein bemerkenswertes Jahr. Der feiert sehr viele Erfolge im Moment. Erste Runde gegen Zhijian Zhang gewonnen in 3 Sätzen, dann gegen Albert Ramos Vinolas, ein sehr gutes Spiel. Und dann 4 Matchbälle gegen Benoit Paire unter dem Flutlicht in Hamburg abgewehrt. 4-6, 7-6, 6-4. Ein richtig gutes, stimmungsvolles Match da am Donnerstagabend abgeliefert und dann im Halbfinale gegen Pablo Carreño Busta verloren. Aber Delbonis, der hat so ein bisschen, ja, also man tut es immer so ein bisschen ab als den Körperklaus Federico Delbonis, der so einen komischen Ballwurf hat, aber der zimmert sich ein richtig gutes 2021 zusammen.
Ja, Nummer 22 im Race. Ich vermute, viel weiter nach oben wird es nicht gehen, denn die beste Phase seines Jahres hat er jetzt eigentlich schon gehabt, aber mit etwas Glück könnte er das unter den Top 30, Top 32 halten. Und dann ist er gesetzt ab nächstes Jahr bei Grand Slam Turnieren. Und ja, hast es gesagt, hat er durchaus einige Erfolge in diesem Jahr gehabt. Es fällt natürlich dieser Ballwurf auf. Er ist sonst eben auch nicht der ästhetischste aller Spieler. Es ist häufig viel Arbeit, die er da reinstecken muss. Und häufig haben Linkshänder und Linkshänderinnen ja wirklich ein richtig spannendes Spiel, weil sie eben auf tolle Winkel aufmachen können. Und auch das alles fällt irgendwie so ein bisschen bei ihm raus. Aber die Ergebnisse sind erstaunlich. Und ich meine, er ist jetzt auch schon über 30. Er ist jetzt viele Jahre schon dabei. Aber er war eben so der klassische Kandidat früher, der in Südamerika dann genug Punkte geholt hat, um sich irgendwie so durchs Jahr durchzuretten, irgendwo in den Top 100. Aber in diesem Jahr hat er einen Sprung gemacht. Und hat ja auch durchaus schon gegen größere Gegner gespielt. Ich glaube nicht, dass er noch irgendwie den einen großen Titel in sich hat oder irgendwie mal Rafael Nadal oder so besiegt. Aber dieses Jahr, das kann er sich schon mal einrahmen. Und wie gesagt, er hat sicherlich noch eine Chance, das so zu beenden, dass er dann ab dem nächsten Jahr bei Grand Slam Turnieren gesetzt wäre.
Wie gesagt, das Viertelfinale gegen Benoit Paire, das war super. Das hat wirklich richtig Spaß gemacht. Und auch Benoit Paire war, glaube ich, hat diese Woche relativ genossen. Es war gutes Wetter, es waren Zuschauer da. Er hat 2 Matches gewonnen. Gut, das eine war mit Aufgabe, das andere gegen den Qualifikanten Juan Pablo Farias. Aber trotzdem wird auch Benoit Paire dieses Jahr oder diese Woche dann vielleicht zum ersten Mal in diesem Jahr so ein bisschen genossen haben, eine Tenniswoche. Gerade noch kurzer Blick auf das Doppel, weil da gab es nämlich das Duell der beiden topgesetzten Doppel. Auf der einen Seite Kevin Kravitz und Horia Tikau und auf der anderen Seite Tim Pütz und Michael Wieners. wir wissen zu diesem Zeitpunkt leider immer noch nicht, warum Tipp Pütz nicht mehr mit Ugo Nies zusammenspielt. Was wir allerdings wissen ist, dass dieser Wechsel sich jetzt schon ausgezahlt hat, weil er mit Michael Venus zusammen dieses Turnier gewonnen hat. 6-3, 5-1 führten die beiden im Doppelfinale gegen Kravitz. Sie kaum mussten dann noch in den Match-Tiebreak, den sie dann aber mit 10-8 gewonnen haben. Und jetzt fliegen Kevin Kravitz und Tim Pütz heute, wenn ihr es hört, dann zusammen nach Tokio, um nächste Woche vielleicht eine Medaille zu gewinnen.
Ja, wir sprechen ja nachher noch darüber, wie sich die Felder in Tokio etwas gelichtet haben und damit auch die Chancen für die zweite bis vierte Reihe da ist. Und hier auch, was wir vorhin schon gesagt haben, Hamburg ist ein großer Name. Ich meine, wenn der irgendwie mal 20 Jahre älter ist und dann in seinem lokalen Club erzählt, ich habe mal am Roten Baum gewonnen, war in Anführungszeichen nur das Doppel, aber immerhin, ich bin Rotenbaumsieger. Das ist immer noch im deutschen Herrentennis zumindest die größte Adresse, die es gibt. Also ich glaube, das ist schon durchaus ein Sieg, der ihm am Herzen liegen wird.
Und Kevin Kravitz und Horia Tikau jetzt im Race to Turin schon auf Platz 7. Da könnten wir auch nochmal die nächsten Wochen und Monate hinschauen. Ich habe viel Doppel geschaut in dieser Woche. Jamie Serratani, ein Doppel-Journeyman, hat zusammen mit Hans-Jacques Verdugo das Halbfinale erreicht. Dann haben sie sehr klar gegen Kravitz Tikau verloren. Er hat 300 Euro den Flutopfern gespendet, die im Westdeutschland bzw. in Rheinland-Pfalz von den Fluten betroffen waren. Und das für einen Typen, der aus den USA kommt, der jetzt mit dem Halbfinale 8.000 oder 9.000 Dollar gewonnen hat, der sicherlich nicht der Multimillionär ist, war das eine ganz starke Geste nochmal von ihm. Das können wir nochmal sagen.
Ah, jemand wie er wird wahrscheinlich eher so in dem Bereich verdienen wie die meisten von uns. Also der wird ein okayes Einkommen haben, aber jetzt nicht reich damit werden, wenn er jetzt nicht noch ein paar große Grand Slam-Titel holt. Und du sagst es schon, das ist beeindruckend. Im Doppel verstecken sich ja durchaus immer einige von denen, die durchaus auch sozial etwas engagierter sind und so. Ich meine, ich glaube, da hat auch der gute Jan-Lennard Struff so ein bisschen seine Inspiration herbekommen für seine häufig grünen Ideen. Und daher hat es mir jetzt nicht verwundert, dass jemand da zum Doppel das so in die Hand nimmt. Und da nicht nur deswegen lohnt sich da ab und an mal ein Blick hin.
Wir haben das jetzt so ein kleines bisschen zu einem Special werden lassen bei den Herren, weil ich letzte Woche in Hamburg vor Ort war und dann auch ein bisschen mehr Eindrücke sammeln konnte. Wir können über die beiden anderen Turniere, die letzte Woche stattgefunden haben, allerdings auch sprechen. Kasper Rüud ist ja durchgemäht durch die Nordea Open in Bostad. Gut, er hatte eins per Walkover gegen Henry Laaksonen in das Viertelfinale, aber ansonsten gegen Holger Rühne, ein wirklich großes Talent aus Dänemark, 6-0, 6-2, nachdem er ihn schon mal, also so richtig den Hintern versohlt hat, 6-0, 6-2. Dann gegen Henry Laaksonen Walkover, den gegen Ricardo Caballes Baena, 6-1, 6-4 und dann im Finale gegen Federico Coria, 6-3, 6-3. Kasper Rüud hat gezeigt, dass ATP 250er Turniere in Zwischenwochen eine Liga eigentlich zu klein für ihn sind. Er hat eine fantastische Bilanz auf Sand seit dem letzten August, seitdem Tennis wieder angefangen hat.
Also Top-10-Spieler auf Sand. Also ja. Ich glaube, das können wir so sagen. Steht jetzt auch im Race nach dieser Woche auf dem 10. Platz. Wenn er jetzt den Start gewinnt, dann geht er auch noch an Aslan Karatsev vorbei. Der vor ihm ist, wäre dann auf Platz 9. Alles auf dem Sand, der spielt. Er wird jetzt auf dem Hardcourt wieder ein bisschen zurückfallen, auch wenn es nicht mehr so schlimm ist wie früher. Aber ja, er war derjenige, der bei den ganzen Vorbereitungsturnieren, sei es Rom, sei es Monte Carlo, sei es Barcelona, er war derjenige, der da quasi ein Halbfinale nach dem anderen gesammelt hat. Ihm fehlt noch der große Erfolg beim French Open. Ich bin mir aber sicher, dass der kommen wird. Er ist jetzt kein sicherer French Open-Sieger der Zukunft, aber jemand, der die nächsten 5 bis 10 Jahre sicherlich um die großen Titel mitspielen sollte auf dem Sand. Und er hat ja viel trainiert in der Akademie von Rafael Nadal. Er hat einen ähnlichen Topspin, auch wenn er nicht so spektakulär aussieht, einfach weil er ein Rechtshänder ist und dadurch ein bisschen andere Geometrie auf dem Court hat, aber da muss er sich wirklich nicht hinter verstecken. Und sehr beeindruckendes Spiel. Die ganze Art ist natürlich so total so ein nüchterner, rationaler, ernsthafter Typ, der, glaube ich, wirklich auch immer das Maximum gibt und ich sehe wirklich keinen Grund, warum der jetzt nochmal aus dieser Position zurückfallen sollte. Ich bin nicht überrascht, wenn er wirklich in Zukunft mal zu den Hamburg-Siegern gehören wird.
Was mich so beeindruckt an ihm ist diese Vorhand, die einen unglaublichen Spin hat, beziehungsweise eine unglaubliche Kraft hat. Und da glaube ich, und ich möchte es nicht, dass es blasphemisch klingt, aber da kann er es schon zum Teil mit Rafael Nadal aufnehmen.
Ja, ich glaube, er, Jack Sock und Nadal dürften die größte Umdrehung pro Minute in der Vorhand haben. Also gab früher häufiger mal diese Zahlen, jetzt schon ein paar Jahre nicht mehr gesehen, aber ich denke, das sind die drei, die da die meiste Umdrehung drin haben.
Jack Sock haben wir bei ATP Finals mal gesehen, auch im Doppel. Und da hat er dem Rest des Doppelfelds dann auch mal gezeigt, was eine Vorhandhake ist. Und ja, also Casper Ruud hat hier einen sehr, sehr verdienten Turniersieg hingelegt. Und da können wir noch einmal gerade drüber sprechen. Jannik Hanfmann hat hier das Halbfinale erreicht, nachdem er gegen Thiago Monteiro, Jiří Veselý und Arthur Rinderknecht gewonnen hat. Und wir können sagen, dass Jannik Hanfmann dadurch unter die Top 100 gekommen ist. Und morgen, also heute, wenn ihr es hört, sollte dann die Deadline sein, für die Entry-Deadline für die US Open. Und das müsste ihm den Hauptfeldplatz bei den US Open eingebracht haben. Das nennt man das richtige Ergebnis zur richtigen Zeit bringen.
Ja, und er hat auch schon ein paar Mal Pech gehabt, dass es ihm knapp nicht geklappt hat. Also und da hat er wirklich genau die Arbeit hingelegt, die er musste. Dann gegen einen bisschen Angstgegner verloren, gegen Correa. Da wirkt es auf mich ein bisschen Highlights, als wenn er jetzt nicht wirklich eine Ahnung hätte, wie er da gut einen Punkt konstruieren sollte gegen Correa, der das natürlich auch schon ein paar Jährchen macht und jetzt hier zum ersten Mal ein ATP-Finale erreicht hat. Und die beiden sind so ein bisschen ähnliche Preisklasse, würde ich sagen, zumindest auf dem Sand. Und für Hanfmann, ja, der jetzt auch noch nicht in 20 Grand-Slam-Hauptfeldern gestanden hat, natürlich wirklich eine super Belohnung.
Federico Correa, Bruder des früheren Weltklassespielers Guillermo Correa, 20 Jahre nach dessen ersten ATP-Finaleinzug dann auch mal ein ATP-Finale erreicht. Und das hier von Bostad, da hat er allerdings, wie gesagt, keine Chance gehabt gegen Casper Ruud. Und zu dem Zeitpunkt, wo wir aufnehmen, sind die Hall of Fame Open noch nicht beendet. Aber es haben zwei Spieler das Finale erreicht, Kevin Anderson und Jenson Brooksby, die beide eine unterschiedliche Geschichte haben. Kevin Anderson, nach langer Verletzungspause, kämpft er sich so lange wieder zurück und ein 250er Turnier auf Rasen nach Wimbledon, das ist ja immer so ein bisschen ein Turnier für die Leute, die einen starken Aufschlag haben, die sich auf Rasen ein bisschen wohler fühlen und die nicht unbedingt nochmal die europäische Sandplatztournee mitnehmen wollen. Und Kevin Anderson hat das hier genutzt, unter anderem mit einem hart erkämpften Dreisatzsieg gegen Jack Sock und im Halbfinale gegen den topgesetzten Alexander Bublik gewonnen mit 4-6, 7-6, 7-5. Und er trifft auf Jenson Brooksby, der eine ganz, ganz harte Geschichte hat in diesem Jahr. Der hat jetzt eine Bilanz von 31-32-5 und 32-5 zu diesem Zeitpunkt, wo wir aufnehmen. Und ist einfach durchgecruised durch seine Challenger-Karriere jetzt. Er hat Potchefstroom hat er gewonnen. Dann hat er in Cleveland das Finale erreicht, beides Challenger. Dann hat er in Orlando das Challenger gewonnen. Dann hat er in Tallahassee das Challenger gewonnen. Dann ist er durch die Qualifikation in Roland Garros durchgekommen, ist dann gegen Aslan Karatsev ausgeschieden. Dann Orlando, nochmal Challenger Viertelfinale und jetzt Newport 250er Turnier. Sein erstes 250er Turnier und dann gleich das Finale erreicht. Gegensätzlicher könnten diese beiden Wege von Kevin Anderson und Jenson Brooksby in diesem Jahr auch nicht sein.
Und jetzt wird es ein paar Wildcards für Brooksby geben bei den US-Turnieren. Also normalerweise sollte die Sache jetzt geritzt sein und er auf Dauer in die Top 100 einziehen können. Irgendwie ein spannender Spieler, so von dem, was ich bisher gesehen habe. Irgendwie total solide, aber es wirkt auch schon noch so, als sei da noch was Besonderes drin. Beim Aufschlag kann er wahrscheinlich noch ein bisschen zulegen. Also bin gespannt. Und der Hype ist ihm ja durchaus schon vorausgeeilt von der Challenger-Tour hin auf die ATP-Tour. Mal so gucken, was er hier in den nächsten Wochen anstellt. Und er wird sicherlich Chancen in Cincinnati und bei den US Open, wahrscheinlich jetzt auch vorher schon in Atlanta, bekommen. Und gut, Kevin Anderson, der wäre hier vor ein paar Jahren noch nicht angetreten. Ist immerhin ja zweifacher Grand Slam-Finalist. Hatte dann einfach Pech, dass er nach seinen Verletzungen so gar nicht in Form gekommen ist. Steht erst jetzt wieder in den Top 100 im Race mit dem Finaleinzug hier. Hatte er in Wimbledon das Ding, dass er in der zweiten Runde, glaube ich, 3-3-3 gegen Novak Djokovic ausgeschieden ist. Da sah sein Aufschlag nicht sonderlich gut aus. Hier marschiert er dann weitestgehend mit dem Aufschlag durch, zeigt dann vielleicht auch den Unterschied von Djokovic zu allen anderen. Hatte ein bisschen Glück, dass er das Match noch gegen Bublik im Halbfinale gebogen hat. Das hätte auch gegen ihn laufen können, würde ich sagen. Oder hat Bublik dann so ein bisschen Spirenzien probiert beim Stand von 5-5 im dritten Satz. Und für Spirenzien ist Anderson jetzt nicht so zu haben. Ist ja auch eher so der ganz Nüchterne. Hat es dann nach Hause gebracht und bin fast ein bisschen überrascht, dass er nochmal einen Anlauf nimmt, dass er wirklich nochmal nach oben will. Meine ist jetzt auch schon über 35. Aber gut, warum nicht nochmal probieren, wenn er noch die Chance hat, was zu erreichen?
Alexander Bublik macht auf mich immer so ein bisschen den Eindruck eines Hundewelpen, der mit den großen Jungs spielen möchte. Und die lassen sich vielleicht zwischendurch gar nicht drauf ein.
Ja, ich meine, irgendwie ist er ja fast ein möglicher Star. Man hat Ausstrahlung, ist eloquent, ist lustig. Manchmal nimmt das ernst, manchmal nimmt das nicht ernst. Aber ich weiß halt auch nicht, ob ihn alle Gegner sehr ernst nehmen. Und eben hier steht 5-5 im dritten Satz. Ich glaube, es steht 30-0. Am Spiel Anderson zwei gute Punkte. Dann versucht Bublik irgendwas hier. Den ersten spielt er, glaube ich, mit quasi Underhand Surf und spielt den ins Netz. Und dann beim zweiten, weiß nicht, ob es ein Doppelfehler war oder ein einfacher Fehler. Und zack, ist die ganze Geschichte schon weg und ist das Match weg. Und er hat hier wahrscheinlich so eine gute Chance wie lange nicht gehabt, zum ersten Mal einen ATP-Titel zu gewinnen. Und ich meine, er war auch derjenige, wenn ich mich recht erinnere, der beim French Open-Finale, wo er auch schon im Doppel im Finale stand, da hat er es ja nun zum Ende auch eher weggegeben mit ein paar Unkonzentriertheiten und vielleicht auch ein paar Nerven. Also der allernervenstärkste ist er nicht, auch wenn er ziemlich unterhaltsam ist.
Wie gesagt, das mit dem Hundewelpen, das erfreut mich jetzt am meisten vielleicht selber, dass ich dieses Bild dann gefunden habe für Alexander Bublik. Das Turnier ist zu dem Zeitpunkt noch nicht beendet, was wir allerdings sagen können. Jack Sock hat seinen 15. Doppeltitel geholt an der Seite von William Bloomberg, der vor diesem Turnier nicht unter den besten 1000 im Doppel war, hat er die Doppelkonkurrenz gewonnen.
Das aber ich glaube, totaler Star im College, wenn ich es richtig mitbekommen habe.
Das habe ich nicht gesehen.
Fünfmal All-American im Doppel oder sowas. Also, glaube ich, gilt als der große kommende Doppelstar. Ich meine, er hat nämlich mit den Bryan-Brüdern früher zusammen trainiert, bevor er ins College gegangen ist. Könnte jetzt falsch liegen, aber ich meine, so aufgeschnappt zu haben und dass er eben so als die nächste große Nummer des amerikanischen Doppeltennis gilt.
Das werden wir beobachten und werden das wahrscheinlich dann auch irgendwann mal wieder in diesem Podcast mit drin haben, diese Geschichte mit William Bloomberg. Jetzt haben wir sehr lange über die Männer gesprochen, gleich sprechen wir über die Frauen. Die hatten drei Turniere auch, ein bisschen kleinere Turniere, aber auch die lohnt es natürlich dann zu beobachten. Das gleich hier bei meinsportpodcast.de und Chip in Charge, dem Tennis Talk.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid ab 179 Euro im Monat ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle ohne Anzahlung. Jetzt in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Prag auf Hartplatz, Lausanne auf Sand und Budapest auf Sand. Das waren die drei Turniere, die die Frauen in der letzten Woche gespielt haben. Und lass uns mal gleich mit dem am besten besetzten Turnier anfangen. Das waren nämlich die Live Sport Prag Open 2021. $250.000 dotiert. Petra Kvitova war hier an 1 gesetzt. Die hat allerdings gleich in der ersten Runde gegen Rebecca Schramkova verloren. Mit 7:6, 3:6 und 6:4 und fährt mit wenig Selbstvertrauen jetzt nach Tokio. Das Turnier gewonnen hat jemand, die, naja, wahrscheinlich vor Selbstvertrauen so richtig strotzt. Das ist nämlich Barbora Krejčíková. Die hat im Finale auch Teresa Martinčová keine Chance gelassen und hat hier ein Turnier gespielt ohne Satzverlust. Katerina Siniaková, ihre Doppelpartnerin, zum Beispiel mit 6:3, 6:0 die Ohren lang gezogen. Gegen Isaline Bonaventure 7:6, 6:4 gewonnen. Gegen Isabella Shinikova aus Bulgarien 6:2, 6:3 im Halbfinale. Gegen Xinyu Wang mit 6:1, 6:2. Und dann halt im Finale gegen Teresa Martinčová. Vielleicht nicht die besten Gegnerinnen für sie. Und vielleicht wurde sie auch nicht so richtig gefordert. Aber dass sie nach ihrem French Open-Sieg dann in Wimbledon ein fantastisches Turnier spielt und dann auf dem dritten Untergrund auf Hartplatz ihr dann gleich wieder das Turnier gewinnt und jetzt auf Platz 11 in der Weltrangliste beziehungsweise auf Platz 11 der Weltrangliste und auf Platz 2 im Race steht, das zeigt nur, dass dieser French Open-Titel kein Zufall war.
Ja, ich fand, das war auch eben das Beeindruckende, dass es hier ein anderer Belag war. Das war eben nicht Sand, wie man es vielleicht erwarten würde, sondern es war ein Hardcourt und das sah durchaus ein bisschen schneller aus. Also beeindruckende Nummer. Zum Ende wirkte es ein bisschen wie bei der Matrix. Sie weiß halt einfach schon, was kommt und steht da. Und sie hat immer noch nicht die größte Power auf der Welt, aber es hat halt ungefähr 10 verschiedene Sachen, die sie machen kann und antizipiert alles, was von der Gegnerin kommt. Und ja, sind nicht die aller Gegnerin auf dem allerhöchsten Niveau, aber sie hat ja durchaus auch die eine oder andere ganz gute Spielerin geschlagen, beziehungsweise in Wimbledon durchaus herausgefordert in Form von Ashleigh Barty. Und sie ist definitiv eine Kandidatin, glaube ich, bei den Olympischen Spielen. US Open müssen wir mal gucken. Aber ich traue ihr auf dem, ich gehe mal davon aus, etwas schnelleren Court in Tokio durchaus einiges zu. Und im Doppel sind natürlich so erste Favoritin zusammen auf den Titel mit Katerina Siniaková, die sie ja hier dann wirklich doch ziemlich abgefiedelt hat.
Barbora Krejčíková war innerhalb weniger Wochen auf drei unterschiedlichen Belägen, mit drei unterschiedlich großen Turnieren, aber mit Riesenerfolgen auf allen drei Belägen. Das beeindruckt mich am meisten, vor allen Dingen, weil sie nicht den Eindruck macht, als würde sie einen von diesen drei Belägen wirklich groß bevorzugen. Vielleicht wird sie auf Sand die größten Erfolge feiern. Aber insgesamt macht sie auf mich nicht den Eindruck, dass ihr ein Belag zuwider ist.
Ja, ich glaube einfach, ihr Spiel ist auch so solide, dass sie jetzt nicht einknicken sollte. Also normalerweise sollte sie in der Lage sein, dieses Niveau zu halten, und das ist ja Top 10 Tennis. Kann immer sein, dass jetzt doch irgendwann der Einknicker kommt. Eigentlich kommt er bei allen, die mal ein Grand-Slam-Turnier gewinnen. Bisher hat er sich bei ihr noch nicht angekündigt. Vielleicht auch, weil sie das Doppel hat, was sie dann immer noch so ein bisschen ja auch mit einem Fuß in einem anderen Wettbewerb drin hält. Aber es ist schon sehr beeindruckend. Und wie gesagt, normalerweise sollte sie das in den Top 10 halten. Dafür ist es einfach zu solide und zu wohlgeformt, ihr Spiel.
Sie hat gewonnen im Finale gegen eine Spielerin, die auch so ein bisschen für Aufsehen gesorgt hat in Wimbledon. Teresa Martinschowa, die hatte in Wimbledon die dritte Runde erreicht, nachdem sie Alison Risk, ja eine Rasenspezialistin, und Nadia Podoroska besiegt hatte. Hatte sie erst gegen Karolina Pliskova verloren. Und gegen Pliskova haben einige verloren in diesem Jahr in Wimbledon. Und auch die hat im Moment eine sehr, sehr gute Bilanz. Also seitdem das Ganze wieder losgegangen ist, ist sie von Platz 136 dann wieder zurück oder insgesamt jetzt Richtung Top 70 gegangen. Und hier hat sie das Finale erreicht, nachdem sie Gret Menin, Victoria Kusmova und Asia Muhammad besiegt hat und auch in der ersten Runde gegen Samantha Murray in zwei Sätzen siegreich war. Teresa Martinschowa, ich hatte sie vorher, das muss ich auch zugeben, noch nicht so häufig gesehen, aber auch die macht einen sehr, sehr soliden Eindruck. Und Tschechiens Tennis, da müssen wir uns nicht unbedingt die ganz großen Sorgen machen.
Nö, da sind schon ein paar Spielerinnen dabei, die was reizen können. Ich weiß nicht, ob sie alle noch Grand-Slam-Titel gewinnen können. Damit schaue ich mal Richtung Petra Kvitova. Aber da ist schon sehr viel Solides drin. Und Martinschowa, die galt ja mal als Großtalent vor ein paar Jahren. Da wirkte das Spiel aber noch sehr wild. Sie kann jetzt immer noch auf den Ball draufhauen, aber es wirkt so, als wenn sie den Ball jetzt auch etwas mehr im Court halten kann. Bin gespannt, wie es jetzt so wird in den nächsten Monaten. So kommt jetzt auch bei ihr so ein bisschen. Man hat jetzt wirklich zwei Höhepunkte gehabt. Du hast gesagt, Wimbledon, hier ist Finale erreicht. Kommt jetzt so ein kleiner Knick drin? Oder kann sie das halten? Wenn sie es halten kann, dann sollte sie in die Top 50 noch in diesem Jahr reingehen. Wenn nicht, ja, muss ich mal gucken, wie es nächstes Jahr läuft. Aber sie ist jetzt näher daran, ihr Talent zu bestätigen, als es noch vor ein paar Jahren war.
Und dann noch einmal gerade ein Wort zu Petra Kvitova. Die wird jetzt nach Tokio reisen, und wenn sie einen schnellen Hartplatz bekommt und wenn sie gut drauf ist, dann kann sie immer noch eine ganze Menge kaputt machen. Aber dieses Match gegen Rebecca Shramkova, das hat mir schon nicht so richtig ganz gut gefallen. Und Petra Kvitova im Moment nicht in wirklich allerbester Form.
Ja, ich meine, wir müssen mal sagen, war natürlich verletzt. Vielleicht hängt das noch so ein bisschen nach, aber irgendwie wirkt das Surf auch nicht mehr so beeindruckend, wie es meinst war. Also da scheint sie einfach auch schon ein paar mehr Tage zu haben, wo es eben alles nicht so ideal läuft. Und wir müssen natürlich auch sagen, sie ist mittlerweile 31 Jahre alt. Ne? Also sie aller jüngste ist sie nicht mehr. Es ist wahrscheinlich jetzt wirklich eher so ein bisschen wie bei den Kerbers und Azarenkas dieser Welt. Da sind dann vielleicht so 1 bis 5 richtig gute Turniere noch im Jahr drin. Aber die Konstanz wird halt wahrscheinlich irgendwann verschwinden. Das tut sie bei den allermeisten älteren Spielern und Spielerinnen, mit den paar großen Ausnahmen, die wir haben. Und von daher 22 im Race fühlt sich im Moment so ungefähr richtig an, auch wenn das Potenzial natürlich immer noch da ist, irgendwie eine Top-5-Leistung abzurufen und ein großes Turnier zu gewinnen. Aber so richtig häufig gezeigt hat es jetzt auch nicht mehr.
Prag war in den letzten Jahren ja immer ein Sandplatzturnier. Ob sie das gemacht haben, nur wegen Olympia, dass sie es umgeswitcht haben auf Hartplatz, oder dass sie sich vielleicht mehr Spielerinnen erwarten, die dann auf die US Open sich vorbereiten?
Weiß auch nicht. Es war aber, bin ich mir ziemlich sicher, derselbe Club wie im letzten Jahr.
Ja, finde ich auch. Ja, glaube ich auch.
Die Tribüne stand dort exakt wie auf dem Sand. Also das war schon sehr auffällig. Weiß auch nicht, ob da irgendwer drum gebeten hat. Ich meine, es ist jetzt auch nicht ganz so billig, da noch einen Hardcourt draufzulegen. Aber gut, wenn die finanziellen Möglichkeiten da sind. Und mein, genug Spielerinnen sind es ja auch. Das Ding schien ja auch weitestgehend ausverkauft gewesen zu sein. Also ja, war auf jeden Fall auffällig.
Die Livesport Prag Open hat Barbora Krejčíková gewonnen in zwei Sätzen gegen Teresa Martinschowa und hat hier die ganze Woche gezeigt, dass sie die beste Spielerin auf dem Court war. Das Turnier in Lausanne hat am Ende Tamara Sidanjek gewonnen, und vielleicht war es dann auch so ein bisschen überfällig, dass sie mal ein Turnier gewinnt, weil sie hat unglaublich gute Erfolge gehabt in den letzten Monaten. Dann auch auf dem Sandplatz, hat ja auch so tolle French Open gehabt und hat jetzt ihren ersten WTA-Titel geholt in Lausanne gegen Marina Melnikova, gegen Mandy Minella, gegen Lucia Bronzetti, gegen Marina Zanevska und im Finale gegen Clara Burel, wo sie zwischendurch schon auf der Verliererstraße war, weil Clara Burel 1,5 Sätze wirklich famos gespielt hatte, und im Tiebreak des zweiten Satzes konnte Tamara Sidanjek erst so ein bisschen das Kommando übernehmen und hat dann im dritten Satz mit 6:1 gewonnen. Tamara Sidanjek ja, überfälliger Turniersieg eigentlich, oder?
Ja, und auch genau die Kategorie von Turnier, die sie in den künftigen Jahren gewinnen sollte. Also ihr traue ich locker noch 5 bis 10 solcher Titel zu, sei es in Südamerika oder sei es hier. Weiß nicht, ob sie jetzt im French Open Halbfinale ähnliche Erfolge bei den ganz großen Sandplatzturnieren folgen lassen wird. Da habe ich noch ein klein bisschen skeptisch, aber normalerweise hier, das ist ihre Kategorie. Wir haben ja immer Spielerinnen gehabt, die sich auf solche Turniere spezialisiert haben. Zum Beispiel, wie hieß die gute Medina Gerigis?
Annabelle
Medina Gerigis. Die hat sich ja auf sowas spezialisiert. Und das kann ich mir vorstellen, dass das nochmal Sidanceks Rolle wird. Und es war hier schon so, ich glaube, sie hat gegen keine Spielerin aus Top 100 gespielt. Nee, dürfte keine Top 100 Spielerin dabei gewesen sein. Also ein bisschen Glück mit dem Feld gehabt. Aber ihre Leistungen in den letzten Wochen rechtfertigen natürlich absolut, dass sie hier einen Titel am Ende gewinnt. Und ja, sie kann jetzt diese Punkte, die sie sicher erspielt hat, das sind ja gut 1000 Punkte jetzt zusammen aus Paris und hier, die werden sie jetzt auch erstmal gut drin halten, sodass sie die Möglichkeit bekommen, mit alle großen Turniere in den nächsten 12 Monaten zu spielen. Und schauen wir mal, was sie daraus macht. Ob sie mich jetzt Lügen straft und irgendwie auch nächstes Jahr in Rom irgendwas Großes holt oder so. Aber man sieht schon, warum sie eine Sandplatzspielerin ist und warum sie aber auf diesem Niveau wirklich gut genug ist, um sicherlich noch das eine oder andere Lausanne oder was da alles so gibt, in dieser Preisklasse zu gewinnen.
Im Viertelfinale in Hamburg hatte sie noch gegen Julie Niemeyer verloren in 2 Sätzen, aber Roland Garros, das Halbfinale, wo sie knapp gegen Anastasia Pavlyuchenkova unterlegen war, dann hat sie in Rom Bernarda Parra in der ersten Runde hat sie verloren, aber sie hat sich jetzt so langsam etabliert und ist sie jetzt unter den Top 50 in der Welt und da sollte sie eigentlich in der nächsten Zeit nicht mehr so richtig verschwinden, weil Sand scheint dann auch so ihr Belag dann zu sein. Mal gucken, was dann in der nächsten Zeit noch kommen wird. Tamara Sidancek gewann gegen Clara Burel. Und Clara Burel, da habe ich mal nachgeguckt, die hat auch ein richtig gutes Jahr 2021. Und wenn man zurückguckt auf den Zeitpunkt, wo sie angefangen hat, sie hat letztes Jahr im August, nachdem der Lockdown zu Ende war, beziehungsweise Tennis wieder gestartet war, hat sie bei einem 25.000er Turnier in Marbella gespielt. Damals war sie die 504. der Weltrangliste. Und durch das Finale jetzt in Lausanne hat sie sich unter die Top 100 gespielt. Sie hat gegen Caroline Garcia unter anderem gewonnen im Halbfinale. Gegen Fiona Ferro hat sie gewonnen. Also auch 2 Spielerinnen, die auf Sand durchaus gefährlich sind und die weit vor ihr in der Weltrangliste platziert sind. Aber Clara Burel mit einer starken Vorhand und einer wirklich sehr, sehr guten Rückhand hat das hier gezeigt. Der Aufschlag ist noch verbesserbar, aber insgesamt sieht das sehr gut aus. Und Clara Burel, die auch in den letzten Jahren immer mal wieder so mit French Open Wildcards ausgestattet war, zeigt das jetzt so ein bisschen zurückzuzahlen oder möchte das am besten zurückzahlen und scheint das auch zurückzahlen zu können.
Und ich meine, es ist ja auch gerade erst mal 20 Jahre alt. Ja. Also die hat noch die Zukunft vor sich. Gerade wenn man dann rüberschielt Richtung Caroline Garcia, die sich so schwer tut und eben nicht mehr die allerjüngste Spielerin ist und der wahrscheinlich immer noch so ein bisschen der Fluch von Andy Murray hinterherhängt. Und ja, das, was ich von ihr gesehen habe, ist auch durchaus beeindruckend. Du hast ja auch angesprochen, das ist ein Problem, ist aber natürlich auf dem Sand einfach viel weniger ein Problem als auf den schnelleren Courts. Das Schöne ist natürlich, so ein Aufschlag lässt sich normalerweise hinbekommen und da kann sie dran arbeiten und wenn sie den auch noch hinbekommt, dann gibt es keinen Grund, warum sie nicht in die Top 50 zum Beispiel springen soll. Und das wäre dann ja durchaus noch etwas beeindruckender, wenn sie irgendwann von 500 auf 50 gekommen ist und definitiv eine der Gewinnerinnen des Nachpausentennis, nennen wir es jetzt mal so.
Lass uns gerade noch, bevor 4, 5 Fragen in den sozialen Medien kommen, den Fluch von Andy Murray gerade erklären. Andy Murray hat, ähnlich wie du auch, das möchte ich sagen, vielleicht ist es auch der Fluch von Philipp Joubert, hat sich damals sehr klar geäußert über Caroline Garcia.
Genau. Ich überlege gerade, welches Jahr es war. Es ist wahrscheinlich bald 10 Jahre her. Super Match damals gespielt gegen Maria Sharapova bei den French Open. Und wir dürfen nicht vergessen, Maria Sharapova, wahrscheinlich eine der besten French Open-Spielerinnen der letzten 15 Jahre, hat mit Satz und Break geführt. Andy Murray, das dann auf Twitter sehr offensiv kommentiert, dass sie eine künftige Nummer 1 ist, war definitiv nicht der Einzige, der davon überzeugt war. Ist ja auch einfach eine super stylische Spielerin, aber manchmal dann steht sie sich doch sehr im Weg. Und Andy Murray, glaube ich, hat es auch ein bisschen bereut, dass er das damals so herausgeblökt hat. Sie hat sich drüber gefreut, aber ich glaube, auch schon ein bisschen den Druck empfunden, der eben nicht nur von Andy Murray, sondern auch von den französischen Medien kam. Und ich meine, sie war irgendwann mal in den Top 5, hat ja durchaus größere Turniere gewonnen, hat sich jetzt aber in diesem Jahr frisch von ihrem Vater auch getrennt, sucht irgendwie so ein bisschen neue Tennisrichtung. und hat eigentlich immer noch alles Talent, um irgendwie in Top 20 zu stehen, aber ist auch schon lange, lange nicht mehr bewiesen.
Als wir uns kennenlernten, warst du auch großer Fan von Caroline Garcia.
Oh ja, ich finde immer noch eine super stylische Spielerin, aber es ist halt auch so ein Spiel, was ganz schnell auseinanderbrechen kann. Und dann ist es auch vorbei. Ich meine, das war ja hier, glaube ich, eben auch der Fall, als sie gegen Burell, wie ich das jetzt richtig gesehen habe, Zusammenfassung, ist Burell noch gestolpert, sah fast aus, als wenn sie nicht weiterspielen kann, führte 2-1 im dritten Satz. Trotzdem hat Garcia die nächsten 4 Spiele quasi nichts mehr getroffen, jeden Ball ins Aus gespielt, obwohl die Gegnerin sehr offensichtlich Probleme mit dem Fuß hatte und dann war das Match weg. Und das gegen eine, die wesentlich jünger ist, sich verletzt hat und Garcia kriegt den Ball nicht in den Court. Das ist dann halt ein Problem. Da kann das noch so gut alles aussehen.
Also, das Turnier in Lausanne hat Tamara Sidancek gewonnen. Und dann haben wir noch ein Turnier gehabt, die Hungarian Open in Budapest. Und das hat die an 1 gesetzte Julia Putintseva gewonnen. Im Finale gegen Angelina Kalinina. Kalinina wird vielleicht dem einen oder anderen noch bekannt sein, weil sie in der ersten Runde der French Open gegen Angelique Kerber gewonnen hatte. Putintseva hat sich hier allerdings also ein bisschen durchgeschimpft durch das Turnier. Gegen Ekaterina Gorgoze, gegen Anna Kornjuch in der zweiten Runde hat sie ein sehr starkes Match gemacht. Dann gegen Katarina Kozlova in 3 Sätzen ganz knapp. Dann gegen Dalma Galfi im Halbfinale und dann im Finale gegen Angelina Kalinina hat sie gewonnen. Und Putintseva ist erst ihr 2. Turniersieg auf der WTA-Tour. 2019 hatte sie in Nürnberg gewonnen. Und sie etabliert sich so ein bisschen als die Top-40-Spielerin, die unglaublich unterhaltsam ist, wenn man ihr zuguckt. Die unglaublich schimpfen kann, unglaublich schlechte Energie auch rüberbringen kann. Aber zwischendurch, wenn sie on ist, dann ist sie auch sehr verdammt gut anzugucken, also ihr Spiel jedenfalls.
Ja, und ich glaube, eigentlich neben dem Court hat die ganz gute Laune. Aber die lässt es halt auch irgendwie schamlos alles raus. Und ist ja jetzt auch nicht unerfolgreich. Man hat 2-mal ein Viertelfinale bei den French Open erreicht, hatte in diesem Jahr, glaube ich, Pech mit Verletzungen. Deswegen hat es ein bisschen gedauert, bis sie reingekommen ist und hat deswegen zum Beispiel eben bei den French Open nichts gerissen. Soll, glaube ich, in der Theorie nächste Woche auch noch ein Turnier spielen, soll aber auch in Olympia spielen. Ja. Ich würde jetzt mal davon ausgehen, dass sie sich da schenkt und direkt zu Olympia durchfährt. Aber gucken wir mal, was sie da macht. Und das angesprochen, erst 2 Siege auf der Tour ist auch erstaunlich wenig für eine Spielerin, die ja jetzt nicht prägend für die letzten Jahre war, aber durchaus sehr präsent war. Und ich glaube, es hat wahrscheinlich die eine oder andere Person gegeben, die sich auch ein Finale gegen Daniel Collins gewünscht hätte. Die stand im Halbfinale der unteren Hälfte, musste dann aufgeben gegen Kalinina. Aber ja, da wäre auch viel Energie in der Luft gewesen.
Daniel Collins gegen Julia Putintseva habe ich schon gesehen live bei den Australian Open. Ich glaube 2020 war es. Das war, der Mohamed Layani war der Schiedsrichter und es war hinten auf einem der Nebenplätze und von der negativen Energie von den beiden wurde man quasi so ein bisschen vereinnahmt. Das war schon sehr stark.
Es gab halt diesen Clip jetzt diese Woche, wo sie doch den einen Return-Winner die Linie entlang schlägt und brüllt, come on, und dann blendet es rüber auf die andere Seite, nächste Return-Winner die Linie entlang, es gibt ein Let's go. Sie ist etwas aggressiver gemacht als ich jetzt, aber sie ist engagiert.
Ja, sehr engagiert. Und sie hatte gemeldet für Gdynia und da hat sie bis zur Auslosung gewartet, um dann abzusagen, weil sie gesagt hat, ich bin ja bei Olympia. Und dann fliegt sie jetzt zu Olympia in dieser Woche. Julia Putintseva gewann gegen Angelina Kalinina. Die hatte ein sehr, sehr gutes Turnier in dieser Woche. Unter anderem Bernarda Pera, die an 3 gesetzt war, besiegt und dann im Halbfinale, wie gesagt, von der Aufgabe von Danielle Collins profitiert hatte beim Stand von 7-6 und 6-1. Das waren die das war der Überblick über die Frauenturniere in der letzten Woche, die auch durchaus unterhaltsam waren und sehr unterhaltsam waren. Wenn wir uns gleich wieder hören, dann werden wir noch ein bisschen über Absagen sprechen. Das Olympische Tennisturnier steht unter keinem guten Stern, weil es sagen sehr viele Spielerinnen und Spieler momentan ab, dann zwischendurch auch wegen Verletzungen. Jetzt ist gerade noch Matteo Berrettini dazugekommen, wo wir aufnehmen. Und dann müssen wir noch über das Karriereende einer sehr, sehr ästhetischen Spielerin sprechen, über Timea Baczynski. Das gleich hier bei meinsportpodcast.de und Chip in Charge, dem Tennis-Talk.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid ab 179 Euro im Monat ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle ohne Anzahlung. Jetzt in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
Thank you. Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super.
Olympia. Es ist nicht mehr lange hin. Sonntag in einer Woche oder in einer Woche geht es los schon mit dem Olympischen Tennisturnier. Und eigentlich freuen sich viele Leute, die mit dem Tennis zu tun haben, auf dieses Turnier, weil es einen Mixed-Wettbewerb geben wird, weil es Herrendoppel, Frauendoppel geben wird mit durchaus sehr starken Spielern und Spielerinnen und weil das dann auch ein kleiner Fokus sein kann für die Zuschauenden bei Olympia, beziehungsweise die das dann über den Stream verfolgen, weil keine Zuschauer zugelassen sind. Aber wir haben sehr, sehr viele Absagen und lass uns gleich mal mit den zwei Corona-Absagen beginnen, weil Joe Konta und Dan Evans sind beide positiv getestet worden und müssen absagen. Dafür ist unter anderem Liam Brody nachnominiert worden von den Briten.
Ja, Konta war ja schon diejenige, die aus Wimbledon rausziehen musste. Ich glaube, einen Tag vor dem Hauptfeldstart, weil ihr Coach Corona hatte und dann musste sie in Quarantäne und hat es dann jetzt auch gehabt. Dan Evans, da ist mir jetzt kein Fall in seiner direkten Umgebung bekannt, aber ich meine, wir wissen alle, dass im Moment sich viele Leute in Großbritannien anstecken. Ich weiß jetzt nicht, ob die beiden geimpft waren. Hat mich aber überrascht, dass sie es bekommen haben. Aber wie gesagt, kann auch sein, dass sie geimpft waren und es trotzdem bekommen haben. Aber schon eine insgesamt überraschende Geschichte. Und ich denke, spielt auch bei der einen oder anderen Absage ein klein bisschen mit rein. Denn ich kann mir vorstellen, dass es viele gibt, die keinen Bock haben, dann 2 Wochen in Japan in Quarantäne gehen zu müssen, wenn sie doch Corona-positiv sind. Ich meine, die Betten im Olympischen Dorf sehen ja dann auch nicht ganz so aus wie in den Luxushotels dieser Welt, wenn ich das richtig gesehen habe. Aber ja, blöd gelaufen für die beiden. Aber jetzt zumindest bei Konta dann keine Überraschung mehr, nachdem sie ja in Wimbledon auch schon rausziehen musste.
Karen Khachanov hat ein Instagram-Video geteilt, wie er im Bad steht und quasi mit seinem Kopf schon an die Decke kommt. Karen Khachanov gehört zu den größeren Spielern auf der Tour, aber Alexander Zverev ist, glaube ich, sogar noch ein paar Zentimeter größer. Und da bin ich auch wirklich sehr gespannt, wie die Jungs das hinbekommen, dann da dann auch ordentlich zu duschen zum Beispiel. Naja, das ist ein Problem, um was sich die Spieler dann selber kümmern müssen. Auf jeden Fall, Joe Konta, Dan Evans haben absagen müssen. Wir haben heute auch schon Bilder gesehen von den Murray-Brüdern, wie sie im Flieger sitzen nach Tokio. Die sind also auf jeden Fall unterwegs. Unterwegs wird nicht sein Angelique Kerber. Die hat relativ spät am Donnerstag abgesagt und hat das dann auch verkündet mit einer Oberschenkelverletzung, die sie sich zugezogen hat während Wimbledon. Wir hatten schon während Wimbledon so ein bisschen darüber gemutmaßt, beziehungsweise sie hatte dann auch schon gesagt, ja, es ist was mit dem Oberschenkel, aber das wird mich hier nicht beeinträchtigen. Es scheint sie im Nachhinein dann noch beeinträchtigt zu haben, weil sie stand ja auch auf der Shortlist für Fahnenträgerinnen. Dieses Jahr gibt es bei Olympia eine Fahnenträgerin, einen Fahnenträger für die Eröffnungsfeier und da gab es eine Abstimmung und da stand sie auch zur Auswahl und es wird ihr wahrscheinlich nicht leicht gefallen sein, diese Absage, aber sie muss dieses Turnier absagen, weil sie eine Oberschenkelverletzung hat. Es kam zum Schluss dann noch. Und wir waren so ein bisschen in Verdacht, dass sie wohl noch absagen würde. Ich hätte sehr gerne einen Mixed Zverev Kerber gesehen.
Ja, da ist also so relativ viel Platz jetzt in der Auslosung drin, nachdem noch andere prominente Namen rausgezogen haben. Denke, für Kerber ist das eigentlich schon ein Ziel gewesen, die Olympischen Spiele. Ich meine, sie hätte garantiert gerne noch Gold gewonnen, auch wenn das in diesem Jahr etwas unrealistischer als vor 4 Jahren gewesen wäre. Aber ja, mein, da kommt das Alter dann natürlich irgendwann schon zu tragen. Und da dauert das dann vielleicht auch 3 Tage länger mit der Verletzung. Ich kann mir vorstellen, wenn sie jetzt noch nie was bei Olympia gewonnen hätte, dann hätte sie jetzt vielleicht nicht rausgezogen. Aber ich meine, sie hätte ja immerhin schon eine Silbermedaille bei den Olympischen Spielen gewonnen. Also da kann sie ja schon was für die Karriere verzeichnen.
Vielleicht wird sie trotzdem immer noch den Traumtag von Monika Puig damals verfluchen.
Und dann rüber gucken zu ihren 3 Grand-Slam-Titeln und sagen, alles gut.
ja, auch wieder wahr. Auf jeden Fall. Angelique Kerber musste auch sagen, absagen musste Viktoria Azarenka, auch die wegen einer Verletzung. Wir haben noch ein paar Namen. Wir haben noch Bianca Andreescu, die auch absagen musste und auch Alex de Minaur hat abgesagt. Und wie gesagt, vor ein paar Stunden erst Matteo Berrettini, auch wegen einer Oberschenkelverletzung. Wir sprechen gleich nochmal gerade über Roger Federer, aber die anderen Namen gerade so ein bisschen, ja, im Schnelldurchlauf so ein bisschen.
Ja, Andreescu überrascht natürlich überhaupt nicht. Die hat jetzt 3000 Punkte zu verteidigen in den nächsten Wochen. Die wird noch locker die Chance auf 2 bis 3 Olympische Spiele haben. Also ich glaube, es ist eine kluge Entscheidung, jetzt zu gucken, dass sie jetzt Montreal und die US Open so gut wie möglich spielt. Azarenka kann ich mir vorstellen, dass damit reinspielt, dass, wenn ich es korrekt verstanden habe, die Sportler und Sportlerinnen ihre Kinder nicht mitbringen dürfen. Ich kann mir vorstellen, dass sie keine Lust hat ohne ihren Sohn dahin zu reisen. Alex de Minaur hat Corona, also der nächste Fall. Berrettini ist verletzt, will jetzt dann wahrscheinlich auch nicht sein gutes Jahr irgendwie riskieren. Auch der wird noch mindestens eine Chance bekommen. Ja, gut, und dann haben wir eben noch Roger Federer, ne?
Ja, Roger Federer musste das Turnier auch absagen und auch da war er so ein bisschen, man hat es schon in Verdacht gehabt, dass er vielleicht absagen würde, weil er dann jetzt vielleicht nochmal den Fokus auf die US Open legt. Aber er legt vielleicht dann auch den Fokus auf die US Open. Das Problem ist allerdings, er hatte mit seinem Knie wohl auch einen Rückfall in Wimbledon. Und das ist, glaube ich, eher die besorgniserregende Nachricht.
Ja, die ist die Nachricht wirklich für ihn etwas besorgniserregend. So würde sich unter Umständen erklären, dass er dann in den, ja, sag ich mal, in anderthalb der drei Sätze bei seiner Wimbledon-Niederlage dann nicht mehr super wettkampffähig aussah, dass er schon ein bisschen fast abgeschenkt hat zum Ende hin. Das nicht, um die Leistung von Hurkacz in Frage zu stellen, sondern man sah einfach, bei Federer war nicht mehr viel drin. Kann natürlich sein, dass er da wirklich was gehabt hat. Und er ist ja jemand, der eigentlich die Tennisöffentlichkeit nie an seinen Verletzungen wirklich teilhaben lässt. Da kommen ja eigentlich gar keine Aussagen von ihm. Also kann jetzt auch nicht überraschen, dass er dann im Nachhinein was dazu sagt. Ja, gucken, ob wir ihn sehen. Also ich kann mir vorstellen, wenn es jetzt noch eine Knie-OP gibt, dann war das unter Umständen das letzte Match von Roger Federer. Wenn er das noch irgendwie hinbekommt, dann werden wir ihn sicherlich noch in Cincinnati und bei den US Open sehen. Aber ja, es geht wahrscheinlich langsam dem Ende seiner aktiven Tenniskarriere.
Aber es kann doch nicht sein, dass sein letztes Match mit einem 0-6 endet gegen Hubert Hurkacz. Das kann ich mir einem beim besten Willen nicht vorstellen.
Ach ja, irgendwie wäre es ja fast schon eine schöne Absurdität seiner Tenniskarriere, der quasi nie 6-0 verloren hat, bis auf ganz wenige Fälle, wenn der dann da so rausgehen würde. Ja, also eben, ich denke, es hängt wirklich davon ab, wenn der jetzt nochmal eine Knie-OP macht und dann irgendwie mit Mitte 40 oder 40,5 nächstes Jahr dann oder fast 41 wäre er dann schon nach Wimbledon geht, das ist für mich wirklich schwer vorstellbar.
Ja, für mich auch. Was würde das dann? Ich meine, Tennisspieler treten immer ab irgendwann und trotzdem, das wäre nochmal ein richtiger Einschnitt, wenn Roger Federer jetzt bald abtreten wird. Ich meine, wir können uns seit Jahren darauf vorbereiten, aber trotzdem wäre das ja immer noch ein kleines Erdbeben.
Ja, vor allem, weil ja der Abgang von Serena Williams, denke ich, auch im Raum steht. Und die sind nun die wahrscheinlich prominentesten beiden Tennisspieler, zumindest dieses Jahrhunderts. Ich glaube, sogar Rafael Nadal steht ein klein bisschen im Schatten von den beiden und Venus Williams auch. Also das sind die beiden ganz, ganz großen Namen gewesen, auch wenn sie noch überholt werden können. Aber das sind sie, die beiden großen prägenden Namen. Also mal gucken, ob wir am Ende der Saison die beiden noch als aktive Spieler und Spielerin haben.
Wir werden sehen. Eine, die schon den Absprung jetzt geschafft hat, beziehungsweise schaffen musste, das ist Timea Baczynski. Timea Baczynski hat mit 32 ihre Karriere beendet. Eine mehrfache Halbfinalteilnehmerin bei den French Open 2015 zum Beispiel hatte ja Knieprobleme, beziehungsweise musste sehr, sehr häufig wegen Verletzungen, konnte sie nicht antreten. Und die hat jetzt ihre Karriere beendet in einem sehr netten, ja, offenen Brief quasi. Bei Twitter hat sie bekannt gegeben, dass sie ihre Karriere beenden musste. Eine unglaublich unterhaltsame Tennisspielerin, Timea Baczynski.
Ja, und irgendwie halt so sehr menschlich, ne? Also ist ein bisschen abgelutschter Begriff, aber ich glaube, die ist halt wirklich einfach total authentisch, so aufgetreten, wie die halt ist. Und wie die, glaube ich, auch in ihrem Privatleben ist. Und sie war ja auch eine, die mal eine Unterbrechung beim Tennis gezogen hat, weil ihr das, glaube ich, auch einfach alles zu viel war, die dann zurückgekommen ist, die dann noch 3 Jahre hintereinander bei den French Open jeweils mindestens das Viertelfinale erreicht hat, die im Halbfinale gegen Ostapenko verloren hat, als die den Titel gewonnen hat, gegen Serena verloren hat, wo sie ja auch schon vorne lag, die dann jetzt die letzten 1,5 Jahre mit Verletzungen zu kämpfen hatte, da auch schon immer so im Raum stand, ob sie wirklich noch zurückkommen wird. Und dann, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, den Rücktritt eben bei dem Turnier in Lausanne auch bekannt gegeben hat. Sie kommt aus der französischsprachigen Schweiz. Und ja, wirklich für 3, 4, 5 Jahre durchaus so eins der Gesichter des Tennis. Jetzt ein bisschen eben in Vergessenheit geraten, weil es schon ein paar Jahre her liegt, dass sie gespielt hat. Letztes Match 2019 im Herbst, also bald 2 Jahre. Aber ja, eine erstaunlich gute Karriere dafür gehabt, dass es nicht so aussah, bevor sie eben diese längere Pause genommen hat.
Sie hat 2017, habe ich das Match gegen Jelena Ostapenko noch relativ gute Erinnerungen, weil ich gedacht hatte damals nach dem zweiten Satz, den sie gewonnen hatte, jetzt holt sie sich das und holt sie in den Finaleinzug. Und dann hat Ostapenko einfach im dritten Satz nur noch draufgehauen und alles getroffen. Es war eine große Chance damals für sie. Sie hat gegen Serena damals den ersten Satz 2015 gewonnen, hatte die nächsten beiden dann relativ klar verloren, aber gegen Ostapenko, das war vielleicht die Chance auf das Finale, auf das Grand-Slam-Finale. Ähnlich vielleicht auch so ein bisschen wie Kiki Bertens.
Ja, klar. War ja auch so ein bisschen Kiki Bertens-mäßig, dass es eben schon ziemlich klar war, dass der Sand ihr bester Belag ist und für sie sicherlich bitter, aber auf der anderen Seite muss man sagen, hat sie natürlich eine Olympiamedaille mit Martina Hingis gewonnen, also das ist ja auch schon mal nicht schlecht.
Das ist auch nicht schlecht. Auf jeden Fall, Timea Baczynski hat ihre Karriere beendet und die Schweizer Tennisjournalisten, die haben alle ihr Bedauern ausgedrückt, weil sie dann auch wohl zu den angenehmeren Personen dieses Tenniszirkus gehörte. Mit dieser Nachricht beenden wir den heutigen Podcast, die neue Ausgabe von Chip and Charge im Tennis Talk auf meinsportpodcast.de. Wir hoffen, das hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, freuen wir uns natürlich über Bewertungen und Rezensionen auf iTunes. Folgt uns auf Twitter, Instagram und Facebook, da werden wir natürlich auch in den nächsten Wochen unterwegs sein, während Olympia. Und während Olympia werden wir auch zwischendurch den ein oder anderen Podcast starten, unter anderem mit Ina Kast vom NDR, weil die ist nämlich vor Ort und die betreut Tennis. Und ich selber großer Tennis-Fan und hatte ganz viel Ahnung von Tennis. Und deswegen werden wir dazwischendurch dann auch mit ihr direkt aus Tokio sprechen. Das war's mit der heutigen Ausgabe. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super.
Chip and Charge.
Der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert. Auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.